Unseren Predigttext werden wir heute doppelt hören, aber ich glaube nicht, dass das für uns ein Problem wird. Ich denke, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens, also können wir den auch doppelt hören heute. Steht in 1. Korinther 11. Und ich bitte, dass wir uns zur Schriftlesung erheben. Wir lesen 1. Korinther 11 von 23 bis 34. Und danach beten wir. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib des und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch auch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du dich für uns hingegeben hast und für unsere Schuld am Kreuz bezahlt hast und dein Blut gegeben hast, das uns reinwäscht von aller Sünde. Bitte sei gnädig jetzt bei der Wortbetrachtung. Bitte gib Weisheit und die rechten Beispiele zum Verkündigen und auch offene Herzen zum Zuhören. Amen. Wir nehmen Platz. Ja, das ist ja so ein Thema. Wann ist man würdig, um das Mahl zu nehmen? Oder was ist eigentlich unwürdig? Und das ist ein ganz kitzliges Thema, denn mit dem Thema kannst du nicht leicht mit allen anlegen. Und deswegen wollen wir einfach mal gucken, wie beschreibt die Bibel das hier eigentlich? Und ich denke, das Erste, was wir festhalten sollten, ist, wenn jemand würdig ist, also das heißt ja, wenn jemand wertgeachtet wird oder berechtigt ist, hier teilzunehmen, dann sind es als Erstes die, so wie das hier steht, dass als Erstes beim Mahl kommt das Brot. Ein Bild für den Leib Christi. Und die, die berechtigt sind, daran teilzunehmen, sind zunächst einmal einfach die, die zum Leib Christi gehören, die gerettet sind, die wiedergeboren sind, die neues Leben von Gott haben. Wenn wir Epheser 2, steht eigentlich ein ganz wichtiger Vers. Epheser 2, 12 und bis in 13 lesen wir. Ich fange mal von 11 an. Also Epheser 2 ab 11. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittenen genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Genau das hier beschreibt er, wer gehört dazu? Nämlich die, die durch das Blut Jesu nahegebracht sind, die vorher weit weg von Gott waren. Hier kommen Sachen aus dem Alten Testament, man gehörte nicht zum alttestamentlichen Volk Israel, man war vom Bund ausgeschlossen, man gehörte gar nicht dazu. Man war im Grunde genommen, wie es am Schluss von Vers 12 steht, keine Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Und jetzt ist man durch das Blut Jesu nahegebracht. Er hat jetzt Frieden gemacht mit Gott und dann hat man auch Frieden im Herzen. Und die Leute sind erstmal im Grunde genommen überhaupt berechtigt, am Mahl teilzunehmen. Und darum geht es eigentlich. Das ist jetzt eigentlich, im Grunde genommen haben wir 99% dieses Themas besprochen. Jemand, der durch das Blut Jesu erkauft wurde, reingewaschen wurde und zum Leib Christi gehört, zur Gemeinde dazugehört. Und jetzt nicht unbedingt auf einer Liste steht, sondern einfach wiedergeboren ist, dann gehört man zur Gemeinde. Und diejenigen nehmen daran teil. Und es ist interessant, zu Beginn des Mahls nimmt er das Brot, um erstmal anzuzeigen, wer gehört denn zu den Leuten, die das nehmen. Die zur Gemeinde gehören, zum Leib Christi dazugehören. Und dann kommt der Kelch, das ist der neue Bund in seinem Blut, schreibt Paulus uns, hat er Jesus gesagt. Um dieses Blut geht es. Das steht hier im Zentrum. Wenn wir dann weiter gucken in unserer Stelle hier in 1. Korinther 11, dann benennt er zu diesem unwürdig oder würdig sein eine ganz bestimmte Sache bei den Korinthern. Die haben nämlich da einen Fehler gemacht. Und wenn wir das lesen wollen, dann steht das in den Versen 20 bis 22. 1. Korinther 11, 20 bis 22. Und da steht, wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht es doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig und der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Das hatten die ja damals in der Urgemeinde die Sitte, dass sie zusammen eine Mahlzeit hatten, eine richtige Mahlzeit. Sie haben zusammen gegessen. Und bei dieser Mahlzeit, das nannten sie auch das Liebesmahl, haben sie auch dieses Gedächtnis gehabt an das Leiden und Sterben Jesu. Sie haben es bei einem gemeinsamen Mahl gehabt. Und jetzt steht hier, wenn sie zusammengekommen sind, war es ihnen nicht wichtig, dass sie zusammenkommen, um dieses Gedächtnis zu halten. Die sind ziemlich schlagsig mit umgegangen, um es mal nett zu formulieren, ganz locker. Ja, wir gehen da halt zum Essen hin. Und dann gab es da Leute, die kamen schon hin, da waren die schon satt. Ich hatte mal einen Schulkameraden und wir wurden dann mal zusammen, ich weiß nicht, so 11, 12 waren wir wahrscheinlich, zu jemandem aufs Geburtstag eingeladen. Und ich weiß nicht, wie ihr das so kennt, Kindergeburtstage. Wir haben so um 15 Uhr immer angefangen und dann haben wir erstmal zusammen gegessen. Und dann hat man ja nicht zu Hause viel Mittag gegessen, weil man ja zusammen da gegessen hat. Und der kam dann da immer hin, oder bei diesem Geburtstag kam er hin und saß dann da ganz still und aß nicht. Und dann fragt irgendwann die Mutter von dem Jungen, der Geburtstag hatte, ja, warum isst du denn nicht? Ja, ich habe schon zu Hause Mittag gegessen. Ja, aber wir kommen ja eigentlich zum Feiern. Ich will den 12-Jährigen nicht verurteilen für das, was er gemacht hat. Ja, aber das ist so eine Haltung. Man kommt so hin und ja, man macht das halt zusammen. Ich kann ja auch das vorwegnehmen einfach für mich oder es nicht so ernst nehmen, dieses Gemeinschaftliche. Er sagt dann sogar hier, dass der eine isst gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das habe ich so mit 17 Jahren, bin ich dem das erste Mal begegnet. Da haben wir mit Kollegen Weihnachtsessen gemacht. Und erzählten die Kollegen, ja, dann essen wir nichts ab, vom Mittagessen an nichts mehr, damit wir abends so richtig viel essen können. Und dann haben die sich einen runtergehauen da. Die haben dann richtig gefressen. Ja, und dafür, so sind sie hingekommen manchmal, um richtig mal zu schmausen. Aber darum ging es ja gar nicht. Es war ja ein gemeinschaftliches Mahl, wo im Mittelpunkt das Opfer Jesu stand, wo sie dran gedacht haben. Die kamen vielleicht manchmal sogar, je nachdem, wie man das Wort, das hier in dieser Übersetzung mit betrunken übersetzt ist, also entweder waren die einfach satt getrunken, das Wort kann auch einfach getränkt heißen, oder die kamen vielleicht wirklich schon angeheitert an. Also denen war das wirklich nicht viel wert. Und ich denke, da sollten wir von lernen. Wenn wir gleich zum Mahl gehen, mit was für einer Haltung gehe ich dahin? Ist das so, ne, üblich, wir machen das halt so? Oder ist es wirklich was Besonderes, wo ich mit meinen Geschwistern jetzt an den Herrn Jesus denken will, der für meine Schuld gestorben ist am Kreuz? Er sagte, wir verkündigen den Tod des Herrn. Das ist ein Verkündigungsmahl. Wir stehen auf, um gemeinsam zu sagen, naja, wir sagen ja nicht nur einfach, der ist mal gestorben, sondern wir stehen auf und sagen, er ist für mich gestorben. Ich hatte es nötig, dass jemand für mich stirbt. Ich denke, wir kennen sicher die meisten die Geschichte vom verlorenen Sohn, der dem Vater ja den er sagt, eigentlich bist du für mich gestorben, ich will jetzt mein Erbe haben, und dann haut er ab. Und als die Hungersnot kommt in dem weiten Land und er eigentlich nichts mehr zu essen hat und die niedrigste Arbeit tun muss, damit er überhaupt irgendwie überleben könnte, kehrt er ja um zu seinem Vater, und dann überlegt er sich ja und sagt, ich will jetzt zu ihm gehen, und dann sage ich ihm, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und das ist die innere Haltung, die wir brauchen, mit der wir zum Mahl kommen. Ich selber bin niemals würdig, dieses Mahl zu halten. Denn wir tun Fehler. Und wir ignorieren auch, selbst als die frömmsten Gläubigen, schaffen wir es doch, sind wir ehrlich, in der Freizeit Gott manchmal zu ignorieren und das zu machen, was mir einfach gefällt. Da soll er doch bitte nichts zu sagen. Und das ist die Haltung, in der man kommt. Und als der Sohn dann zum Vater kommt, setzt er an und redet ja zu seinem Vater. Er sagt, Vater, ich bin es nicht wert, deinen Sohn zu heißen. Ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Aber den Satz mit dem Tagelöhner schafft er gar nicht mehr, weil der Vater unterbricht und sagt, jetzt holt ihm die besten Kleider. Ist natürlich erstmal ein Bild für Errettung. Aber das tut er mit uns. Und selbst wenn wir heute Fehler machen, nimmt er uns genauso an. Selbst wenn du denkst, boah, jetzt war ich so schlecht eigentlich, jetzt brauche ich auch nicht mehr weitermachen. Aber er nimmt trotzdem an. Und diese Herzenshaltung brauchen wir, wenn wir zum Mahl gehen. Ich bin es eigentlich, ich bin nicht würdig von mir aus. Und dann schlagen wir mal eins der wichtigsten Kapitel der Bibel auf, 1. Johannes 1. Das ist einmal eins des Glaubens. Und dann steht da ja ab Vers 5 lese ich. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir keine Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist der Kern des neuen Lebens, der hier beschrieben wird, das wir in Christus haben. Und es heißt, dass wir, so wie es hier steht in Vers 5, Gott ist Licht, in ihm ist keine Finsternis, und Vers 6, beziehungsweise Vers 7, wir wandeln jetzt in diesem Licht. Wisst ihr, das heißt als erstes erstmal, dass ich mich in dieses Licht stellen muss. Und wenn es dunkel ist, sehe ich den Schmutz auf meiner Weste nicht. Aber wenn es hell wird, dann sehe ich ihn. Und das bedeutet erstmal, sich ins Licht Gottes stellen. Dann kommt das Leben noch dazu, das ist ein anderer Schritt, um den geht es jetzt erstmal nicht. Sondern es geht darum, dass ich mich bewusst in dieses Licht stelle. Und er sagt, wenn du das aufrichtig tust und du bereit bist, da drin zu bleiben, dann kommt Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das ist ein Gemeinschaftsmahl, das machen wir nicht alleine zu Hause. Das macht die Gemeinde zusammen. Dann geschieht Gemeinschaft. Du kannst die Gemeinschaft nicht organisieren. Du kannst die Uhrzeit organisieren. Aber dass diese Gemeinschaft entsteht, kannst du nicht machen. Das geht nur, wenn man im Licht wandelt und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, uns reinigt von aller Sünde oder von jeder Sünde. Dem müssen wir uns bewusst dann stellen, dass wir auch einsehen, dass wir solche Leute sind. Wisst ihr, dieses Mal halten wir nicht, um uns zu verkündigen, dass wir vieles geleistet haben wieder im letzten Monat und wir es geschafft haben, überall rechtzeitig mit allen alles in Ordnung zu bringen. Sondern wir verkündigen, dass wir es nötig hatten, dass einer für uns stirbt, weil wir eben nicht alles packen. Denn wir haben es heute noch nötig, nicht nur einmal bei der Bekehrung, sondern heute nötig, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt. Wenn wir hier weiterlesen, kommt ja noch Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn mir jetzt eine Sünde bewusst wird, dann muss ich sie erstmal ihm bekennen. Mir passiert es auch mal, dass ich meine Frau anpampe. Und bestimmt nicht zu selten. Und es ist gut und richtig, dann sage ich auch mal, tut mir leid, verzeih mir das bitte. Aber dann ist die Sache noch nicht in Ordnung. David schreibt einmal im Psalm 51, ihr wisst, Psalm 51, hat Ehebruch begangen. Und der Prophet kommt zu ihm und hält ihm das vor. Und danach schreibt er ja den Psalm 51, wo er seine Buße beschreibt, seine Umkehr. Und er sagt, an dir allein habe ich gesündigt. Die Sünde geht immer erst zuerst gegen Gott. Und wenn ich eine Würdigkeit brauche, und das können wir lesen in Offenbarung 3, da geht es eigentlich um die Gemeinde in Sardes. Das war ja die Gemeinde, die den Namen hat, dass sie lebt und war tot. Da war nicht viel hinter. Und dann steht in Vers 4, Offenbarung 3, Vers 4, doch du hast einige wenige Namen, auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben, und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Oder würdig. Das wäre das Wort ohne Negation, das wir in unserem ersten Korinther 11 Text haben. Die sind es wert, die sind es würdig, weil die Kleider weiß sind. Fragst du dich, ja gut, jetzt haben sie vielleicht nicht mitgemacht, was die anderen in der Gemeinde gemacht haben. Aber wir sind doch nicht fehlerlos. Natürlich nicht. Eigentlich die Lösung steht in Kapitel 7, Offenbarung 7, Vers 14. Das ist ja die Stelle, wo der Johannes eine riesengroße Schar sieht und dieser Älteste, ein Ältester im Himmel fragt ihn, weißt du, wer das ist? Er sagt, nee, ich weiß nicht. Er sagt, Vers 14, also der Älteste fragt ihn das und dann spricht Johannes, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht im Blut des Lammes. Weil wenn ich mein beflecktes Kleid sauber kriegen will, gibt es nur ein Mittel. Sein Blut. Und das Mittel reicht. Jetzt haben wir diese Sache hier noch in 1. Korinther 11, dass da steht, der Mensch prüfe sich selbst. Und ich denke, das ist wichtig. Es ist eine Selbstprüfung. Wenn ich hierher komme, prüfe ich mich, nicht die anderen erstmal, sondern ich prüfe mich. Ist klar, wenn jemand in offener Sünde lebt in der Gemeinde und du hast es ihm gesagt und er will einfach nicht aufhören, dann musst du ihm die Gemeinschaft am Mahl verweigern. Aber wenn ich sonst zum Mahl komme, dann prüfe ich mich. In welcher Haltung komme ich hierher? Ja, ich muss prüfen zum Beispiel, bin ich gewaschen in Jesu Blut? Ist noch eine bewusste Sünde da? Wenn nicht, dann bekenne ich sie ihm. Damit er mich wieder reinigt mit seinem Blut. Damit ich würdig sein kann zumal. Denn die haben wir. Sind wir ehrlich, keiner ist ja heute hier, der gesagt hat, oh, letzte Woche? Nee, nichts passiert. Ist doch schon heute passiert. Und deswegen haben wir es so bitter nötig, dass wir uns immer wieder davon reinigen lassen. Und dann ist man würdig, das Mahl zu nehmen. Es steht zum Beispiel in Römer 12, 18, das möchte ich nicht unterschlagen hier, auch wenn das hier gar nicht in diesem Zusammenhang steht, aber es ist eine allgemeine Aufforderung. In Römer 12, 18 steht, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Also wenn ich hingehe zum Mahl, aber ich will den Streit nicht aufhören, der ist mir jetzt mal wichtiger als das Mahl, als das Blut Jesu. Das wäre unwürdig sein. Wenn ich zum Mahl komme und sage, hier ist eigentlich, so toll sieht es auch nicht aus mit der Schwester da gerade. Aber ich weiß, dein Blut reinigt mich auch davon. Und dann kann ich sagen, so viel an mir liegt, ich will bereit sein, natürlich die Versöhnung. Wieso, manchmal brauchst du auch so ein Mahl, dass du das wieder vor Augen hast. Aber eigentlich muss ich hier vielleicht was machen. Ich habe es nicht geschafft. Herr, vergib mir das. Und dann wäscht sein Blut mich rein. Und manchmal hast du auch Dinge, das wird einfach nicht. Du verstehst vielleicht auch nicht, warum es nicht klappt und rätselst vielleicht. Aber es macht uns nicht unwürdig, wenn wir darüber rätseln oder wenn uns was passiert ist, sondern wenn es nicht vergeben ist, es sich mit dem Herrn bereinigt ist. In Hebräer 12, 14 steht auch dazu: Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Das Randbemerkung ist nicht das Thema, aber den Herrn sehen heißt ja nicht in den Himmel kommen, denn Heiligung ist nicht die Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen. Sondern es heißt, ich werde ihn nicht in meinem Alltag sehen, wie er bei mir eingreift. Aber er stellt das hier in Verbindung mit dem Frieden. Es ist nicht Frieden, wenn ich auf egal was kostet, mit allen Frieden habe und alles bereit bin zu opfern, geistlich, Hauptsache ist Frieden da. Das ist kein Frieden. Und Paulus hatte solche Probleme manchmal. Wenn wir das mal aufschlagen in 1. Korinther 4, da beschreibt er sich ja ihn und seine Mitarbeiter als Haushalter und dann steht in Vers 3, 1. Korinther 4, Vers 3, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, auch beurteile ich mich nicht selbst. Denn ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Also wenn wir hier sehen, was der Paulus macht, der hat ja Vorwürfe von den Korinthern. Und der ist ehrlich. Der Paulus ist nicht so einer, der einfach alles ignoriert. Der hört dann einmal hin. Aber wenn sein Gewissen nicht anschlägt, dann sagt er, dann macht mir das nichts aus. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Wisst ihr, wir könnten ja jetzt hier eine Ausrede machen und sagen, jo, ich sage einfach immer, ich habe kein schlechtes Gewissen. Ne? Aber Paulus geht einen Schritt weiter. Er sagt, nicht mal das rechtfertigt mich. Selbst wenn ich der Meinung bin, nee, es ist richtig, es ist alles gut, das rechtfertigt mich nicht. Dann geht einen Schritt weiter und sagt, der Herr ist es, der mich beurteilt. Und wisst ihr, wir haben ein Problem. Und deswegen gibt es den Psalm 139, wo der Psalmist schreibt, prüfe und erforsche du mich, Herr. Schlagen wir das mal auf. Psalm 139. Steht in 23 und 24. Psalm 139, 23 und 24. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Und wisst ihr, warum wir das beten müssen? Nicht, weil wir nicht wüssten, wo der Fehler liegt, sondern weil wir es nicht sehen wollen. Deswegen ist das nötig, dass Gott uns das vor Augen hält. Hier in der, das ist auch eine innere Haltung, die wir uns bewahren müssen. Dass sein Urteil auch über meinem eigenen steht. Und ich damit rechne, dass er das tut. Hier ist eine interessante Sache. In einer anderen Übersetzung steht, nicht prüfe und erkenne mich, wie ich es meine, sondern erkenne meine unruhigen Gedanken. Und da kommen wir zu einem ganz anderen Punkt, der wichtig ist in dieser Sache. Wisst ihr, wir wollen ja alle, dass ermahnt wird. Nur wehe einer ermahnt mich, dann werde ich sauer. Und wisst ihr, manchmal hast du das Problem, wenn du was sagst, dann sagt man dir, du hast ja keine Liebe, wenn du das sagst. Und dann muss ich zu jemandem hin, nämlich zu ihm. Denn in der Regel hast du dann diese unruhigen Gedanken, die machen dich fertig. Und dann gibt es nur eine Quelle, wo das zur Ruhe kommt. Ich habe für mich das mal einfach so gemacht. Ihr kennt das Bild aus der Bibel mit der Taube, dass der Heilige Geist wie eine Taube dargestellt wird. Und eine Taube ist eher ein scheues Tier. Das fliegt mal vielleicht an dir vorbei, aber das wird sich nicht auf deinen Schoß setzen. Du spürst zwar den Wind, aber die wird dich nicht angreifen normalerweise. Und dann gibt es einen anderen Vogel in der Bibel, und das sind die Geier. Und die werden mit den Finsternismächten verglichen. Und wenn ich was habe, wo mir wild und weh wird und ich habe ein Kloß im Hals und mir wird schlecht und ich kann mich kaum noch konzentrieren auf was anderes, dann weiß ich, es ist der Geier. Da habe ich einen Angriff. Aber wenn es sanft kommt und deutlich, aber sanft ist und ich kann meinen Beruf ausüben, kann mich konzentrieren und dann, wenn die Zeit da ist, dann geht es weiter. Aber es überfällt mich nicht. Dann weiß ich es vom Herrn. Und hier muss ich auch immer so beurteilen, auch wenn du Gedanken kriegst, du könntest doch, das ist formal, vielleicht habe ich doch noch. Und der sieht das so. Und vielleicht bin ich ja doch unwürdig. Nee, schieb's weg. Es gibt nur eine Sache, die dich würdig macht, das Blut Jesu. Und es gibt dieses Problem, dass ich unruhige Gedanken habe. Offenbarung 12, Vers 10. Und 11. Und da steht, wird uns jemand beschrieben, der dann aus dem Himmel geworfen wird. Und dann steht hier, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wisst ihr, die Verklagung. Aber guck mal, da hast du auch was falsch gemacht. Und da macht es dich verrückt. Das ist nicht der Heilige Geist, da steckt der Teufel hinter. Er ist dieser Verkläger, der dich verrückt macht damit und dir keine Ruhe lässt und dich nachts nicht mehr schlafen lässt. Das kommt von ihm. Und hier ist das Mittel gegeben. Als erstes steht das Blut des Lammes. Wenn deine Sünden abgewaschen sind, wenn du das, was du wirklich falsch gemacht hast, wo du bewusst warst, wo es klar ist, ohne Stress, du hast einen Fehler gemacht, musst das Blut dich reinigen. Und wenn du dich darauf stützt und verlässt, und hier steht das Wort ihres Zeugnisses willen, wir wissen das aus dem Römer 8, 16, dass der Heilige Geist zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Ich kriege das Zeugnis, erstens, weil ich es weiß, und zweitens, weil der Heilige Geist es bestätigt. Wenn ich dann gereinigt bin durch Jesu Blut, dann bin ich auch zum Beispiel würdig, hier teilzunehmen. Und am Ende ist es eine Sache zwischen ihm und mir. Wisst ihr, das will der Teufel immer erreichen, dass ich damit aufhöre. Dass ich einmal nicht teilnehme, dass ich mich zurückziehe, dass ich denke, es wird sowieso nichts mehr und mit mir ist auch nichts mehr. Es gibt ein wunderbares Bild im Alten Testament, das möchte ich euch unbedingt zeigen. Es steht in Sacharja, in diesem Propheten, das ist der vorletzte Prophet vor Malachi, in Sacharja 3. Und da lesen wir mal von 1 bis 5. Sacharja Kapitel 3, 1 bis 5. Das geht eigentlich noch weiter, aber damit begnügen wir uns heute. Wer das weiterlesen will, kann das ja zu Hause machen. Sacharja 3, 1 bis 5. Und er ließ mich, den hohen Priester Jeschua, sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zum Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er, also der Engel, begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleidete ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Jetzt haben wir hier jemand und Sacharja hat ja gelebt in der Zeit, als Jerusalem wieder aufgebaut wurde nach der babylonischen Gefangenschaft. Und in der Zeit gab es jemanden, der Hohepriester war, der hieß Jeschua. Der hat den Typen gekannt, von dem er hier spricht. Die haben vielleicht zusammen, weiß ich nicht, Kaffee getrunken. Gut, die hatten keinen Kaffee damals, aber vielleicht kannten die sich ja, weil die gemeinsam das Werk des Herrn hier getrieben haben. Und jetzt sieht er diesen Hohepriester Jeschua. Und ich denke, ihr wisst, was der Name Jeschua heißt. Ist die Kurzform von Jehoshua. Wenn wir den ins Griechische übertragen, kommt Jesus raus. Und Jeschua heißt, der Herr ist Rettung oder Jahwe ist Rettung. Und hier haben wir jemanden, einen Priester, der diesen Namen trägt, aber ein Mensch ist. Das ist der Gläubige, der einfach in Christus ist. Und der steht, der hat ja unreine Kleider. Der steht nämlich hier vor dem Engel des Herrn und der Teufel steht daneben und macht ihn schlecht, was der alles für Fehler gemacht hat. Und wisst ihr was? Der hat sogar irgendwo recht. Denn hier steht ja in Vers 3, Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Ich darf mir von meinen Fehlern und auch von den Verklagungen des Teufels nicht den Blick auf Jesus kaputt machen lassen, denn er ist meine einzige Rettung. Und den Blick muss ich behalten, auch wenn ich hierher komme. Den muss ich behalten. Und dann sagt er hier ja, der Herr spricht ja zum Satan und unter anderem sagt er ihm ja hier, ist dieser nicht ein Brandscheit, der aus dem Feuer gerissen wurde? Feuer ist das Gericht Gottes. Und man entflieht dem Gericht Gottes nur, wenn man ein neues Leben in Jesus Christus hat. Wenn man den Sohn nicht hat, bleibt das Gericht. Und Jeschua ist hier jemand, wird beschrieben, der aus diesem Feuer herausgerissen wurde. Ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde. Und das sind doch wir, die aus dem Zorn Gottes, aus diesem Feuer herausgerissen wurden. Bevor es uns zerstört und bevor wir in die Hölle fahren. Und der bleibt dann stehen. Und dann sagt er hier, und wir erinnern uns vielleicht an den verlorenen Sohn, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Der kriegt nämlich neue Kleider. Und er sagt, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und das ist wunderbar. Er geht hier sogar noch weiter und er kriegt die ganzen Sachen wieder, die ein Priester hat, den reinen Kopfbund kriegt er aufgesetzt. Und er wird bekleidet und der Engel des Herrn bleibt da. Und wir wissen, der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Der verlässt uns nicht. Und an den können wir uns jetzt wenden. Und wisst ihr, die Reinigung durch Jesu Blut, die soll nicht morgen kommen oder heute Nachmittag. Die soll jetzt kommen. Ja, so wie es heißt, heute ist der Tag des Heils und nicht heute Nachmittag erst, irgendwann mal. Dann dann klär es jetzt mit dem Herrn. Wir werden gleich noch beten. Du musst ja nicht laut machen. Du kannst es ja in deinem Herzen tun. Er weiß ja, was in deinem Herzen ist. Und dann können wir das klären. Wisst ihr, das ist eine Masche des Teufels, mit der er uns rumkriegen will. Damit er uns den Glauben kaputt macht, damit er uns die Hoffnung kaputt macht, dass er uns hier abzieht von. Und das darf nicht passieren. Prediger 10, Vers 4. In Prediger 10, 4 steht, wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt, so verlasse deinen Posten nicht, denn Gelassenheit verhütet große Sünden. Wenn du hier Widerstand erlebst, wenn du Verklagung hast, dann hau nicht ab. Dann zieh dich nicht zurück. Sondern bleib da stehen, wo du bist. Er sagt hier, Gelassenheit verhütet große Sünden. Das heißt einfach, Ruhe bewahren, nicht aus der Fassung bringen lassen. Nicht zum Mal kommen, plötzlich einen Gedanken haben und sagen, oh, jetzt bin ich ja unwürdig. Dann bleib ruhig und wenn du merkst, das ist die Taube, dann bekenn ihm das. Dann reinigt er dich und dann bist du würdig. Und dann Kapitel 8, Prediger 8, damit möchte ich abschließen. In Vers 8 geht es um den König. In Kapitel 2, Prediger 8, Vers 2 geht es um den König. Und wir wissen, wer unser König ist, das ist der Herr Jesus. Und es steht in Vers 3, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen und vertritt keine schlechte Sache, denn er tut, was er will. Wisst ihr, und genau das will der Teufel erreichen, dass er mich verscheuchen kann. Da bin ich freiwillig für ihn. Und dann wird er das nutzen, dass er mich, ach, du bist ja unwürdig, du darfst ja gar nicht, du bist ja so schlecht. Und dann bin ich weit wund geschossen und dann kann er mich kaputt machen. Dann bin ich nicht mehr brauchbar für den Dienst, dann kann ich keine mehr eine Hilfe sein. Es kann so schlimm gehen, dass man am eigenen Leben nicht mehr klarkommt. Und deswegen lasst uns das mitnehmen. Wenn wir gleich nochmal die Stelle hören aus dem 1. Korinther, lasst uns daran denken. Würdig sind wir durch ein einziges Mittel, das Blut Jesu. Lass mich die Randbemerkung nochmal machen. Wenn ich bewusst im Streit lebe, das Blut Jesu reinigt mich, bin ich würdig. Aber das hebt den zweiten Schritt später nicht auf. Ja? Die Herzenshaltung sollen wir weitertragen. Also, lasst uns nicht von dem Angesicht Jesu verscheuchen. Das ist wichtig, lasst uns das mitnehmen. Sein Blut reinigt uns, sein Blut macht uns würdig. Wir haben sonst nichts, um würdig zu sein, denn sonst sind wir tatsächlich nicht würdig. Keiner von uns. Aber er macht es durch sein Blut.